Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner Mikrofon und im Programm schauen wir heute nach Estland, wo die Inflation inzwischen auf über 20% geklettert ist. Für Deutschland werden die Daten für November in einer halben Stunde erwartet. Wir fragen schon mal vorab, ob der Höhepunkt der Teuerung schon erreicht ist. Zunächst aber zur Gasversorgung hierzulande, wo LNG, verflüssigtes Erdgas, ja eine Schlüsselrolle spielt, wenn es gilt, russisches Gas zu ersetzen. Bislang kam LNG über die Niederlande, Belgien oder Frankreich in erster Linie aus den USA. Ab 2026 soll das Gas nun auch aus Katar kommen. Wir erinnern uns, im Frühjahr war der Bundeswirtschaftsminister ja dorthin gereist, um Lieferbeziehungen mit dem Emirat aufzubauen. Wie das Gasabkommen nun genau aussieht, was es bedeutet für die Energieversorgung und wie das jetzt alles mit den Klimazielen zusammenpasst, dazu aus Berlin Jörg Münchenberg.
Die Genugtuung auf die Nachrichten aus Katar war beim deutschen Wirtschafts- und Klimaschutzminister dann doch unüberhörbar. Schließlich war Robert Habeck von den Grünen erst im Frühjahr auf die arabische Halbinsel gereist, um die Möglichkeiten von Flüssiggasexporten nach Deutschland zu sondieren. Zunächst aber ohne greifbare Ergebnisse, was nicht zuletzt bei der Opposition für Häme gesorgt hatte. Habecks Antwort heute:
Der Auslöser der kleinen Reise, die ich damals Anfang des Jahres hatte, war Brunsbüttel bzw. das Aufbauen einer alternativen Infrastruktur zu Nord Stream 1 und 2 zu einem Zeitpunkt, das will ich kurz in Erinnerung rufen, als Nord Stream 1 ja noch voll unter Last stand.
Die Subbotschaft, die Umsicht des Wirtschaftsministers von damals, zahle sich jetzt aus. Konkret wird Katar ab 2026 mindestens 15 Jahre lang jährlich 2 Millionen Tonnen Flüssiggas, kurz LNG, nach Deutschland liefern. Das gab der katarische Energieminister Saad Sherida Al-Kabi heute in Doha bekannt. Damit wolle Katar Deutschland und Europa bei ihren Bemühungen um Energiesicherheit unterstützen. Das Gas soll an das US-Unternehmen ConocoPhillips verkauft werden, das es dann nach Brunsbüttel liefern wird.
15 Jahre ist super, scheinen ja offensichtlich gute Bedingungen zu sein. Ich hätte auch gar nichts gegen 20 oder längere Verträge. Die Unternehmen müssen nur wissen, dass dann die abnehmende Seite in Deutschland irgendwann geringer wird, wenn wir die Klimaschutzziele einhalten wollen. Das ist ja bekannt, dass Deutschland 2045 klimaneutral sein will,
betonte der Wirtschaftsminister. Heißt, der Gasverbrauch in Deutschland wird ab den 2030er Jahren zurückgehen. Doch die Unternehmen, die die langjährigen Verträge mit Katar abgeschlossen haben, könnten das dann nicht mehr benötigte Gas auf den Weltmärkten weiterverkaufen. Das dürften sie auch, stellte Habeck heute ausdrücklich klar. Doch als Übergang ist Flüssiggas, nicht zuletzt aus den arabischen Ländern, derzeit unverzichtbar, nachdem die russischen Gaslieferungen fast vollständig eingestellt worden sind. Die Bundesregierung hatte daraufhin auch den Bau von 6 Flüssiggasterminals hierzulande mit Milliardensubventionen angeschoben. Das schwimmende Flüssiggasterminal in Brunsbüttel soll bereits in diesem Winter an den Start gehen. Später soll es dann durch eine Anlage an Land ersetzt und privatwirtschaftlich betrieben werden.
Es ist ja nicht die erste Aufgabe des Staates, Gas einzukaufen und Infrastruktur aufzubauen. Wir sind ja keine Tankstelle. Wir sind eingesprungen an der Stelle, weil nur ein marktgetriebenes Modell kein Geschäftsmodell ist. Sonst hätten wir ja schon LNG-Terminal in Brunsbüttel oder in Stade, haben wir aber nicht. Und wir sind quasi in die Vorleistung getreten. Es ist ein Vorsorgeprinzip, nachdem wir da an der Stelle arbeiten.
Zu den Vertragsdetails zwischen den Unternehmen und Katar über die Flüssiggaslieferungen wollte sich der Wirtschaftsminister deshalb heute nicht äußern. Die Firmen hätten dies eigenständig abgeschlossen. Aus Katar wiederum hieß es, man sei zudem mit deutschen Unternehmen über weitere Gaslieferungen im Gespräch. Schließlich wird es darum gehen, die deutschen Gasspeicher schon im kommenden Frühjahr wieder aufzufüllen, weil aus Russland weiterhin kein Gas mehr fließen wird.
Aus Berlin der Bericht von Jörg Münchenberg, und das Gasabkommen nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Werle. Frau Werle, gibt's denn auch an der Börse Reaktionen darauf? Unternehmen wie RWE und Uniper sind ja ebenfalls in Gesprächen mit Katar.
Ja, und nicht nur das, sie beteiligen sich ja auch an dem Aufbau von LNG-Terminals in Norddeutschland. Es ist ja angesprochen worden, es geht darum, Übergangslösungen zu finden. Aktien von RWE und E.ON heute jedenfalls 0,2% im Minus. Die Papiere von Uniper geben fast 5% nach am Mittag.
Aktuelle Daten zur Inflation in Deutschland werden auch erwartet, allerdings erst nach unserer Sendung dann veröffentlicht. Aber es gibt schon erste Schätzungen aus den Bundesländern. In welche Richtung geht's denn?
Ich nenne mal ein paar Beispiele. In Nordrhein-Westfalen, da ist die Inflation von 11 auf 10,4% gesunken. In Baden-Württemberg von 9,8 auf 9,6%. In Sachsen von 10,1 auf 9,9%. Und daraus kann man dann Rückschlüsse ziehen auf die bundesweiten Zahlen. Jörg Krämer sitzt neben mir, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Herr Krämer, was sind denn die Gründe für den Rückgang?
Also es ist keine grundlegende Entspannung bei der Inflation da, aber die Preise für Benzin und für Heizöl, die sind im November gefallen. Und das ist der Hauptgrund, warum die Inflation in Deutschland im November zurückgegangen ist. Vermutlich auf 10,0 oder 10,1%, werden wir ja gleich erfahren.
Heißt das Entwarnung?
Also kurzfristig noch keine Entwarnung. Denn viele Unternehmen haben ja den Kostenschock noch lange nicht vollständig weitergegeben an die Konsumenten. Hinzu kommt, dass viele Versorger angekündigt haben für Januar deutliche Steigerungen bei den Preisen für Strom und für Gas. Also ich erwarte, dass die Inflationsrate in Deutschland erst fällt, so ab dem Frühjahr nächsten Jahres, weil dann erst greifen die Obergrenzen für Gas und für Strom, also die entsprechenden Bremsen. Und dann erst werden wir das sehen. Aber es wird keine nachhaltige Entspannung sein. Das heißt, ohne Energie und Nahrungsmittel dürfte die Inflation im kommenden Jahr hartnäckig hoch bleiben. Nur der Inflationsbeitrag der Energie, der dürfte ab dem Frühjahr deutlich zurückgehen.
Viele Unternehmen haben ja bereits angekündigt, die Preise weiter erhöhen zu wollen. So eine Umfrage des Münchner IFO-Instituts. Also Spielwaren, Lebensmittel, Schreibwaren, Drogerieartikel, auch Bekleidung soll teurer werden. Was kommt da auf uns zu?
Also der unterliegende Preisdruck, also jenseits von Energie und Nahrungsmittel, wird die Inflation vermutlich noch eher zunehmen in den kommenden Monaten, weil eben die Unternehmen, das zeigen auch andere Umfragen, den Kostenschub, diese Kostenlawine noch nicht vollständig weitergegeben haben an die Konsumenten und das tun werden in den kommenden Monaten.
Hohe Inflation heißt auch, die Reallöhne sinken momentan so rasant wie schon lange nicht mehr. Wird das weitergehen?
Ja, das wird dann auch noch ein bisschen weitergehen, aber das bedeutet natürlich, dass die Leute nach Inflation deutlich weniger Geld in der Hand haben. Solche Rückgänge der inflationsbereinigten Löhne, das sehen Sie in der Wirtschaftsgeschichte sehr selten. Das würde normalerweise zu einem wirtschaftlichen Einbruch führen. Wir haben aber ja ein umfangreiches Entlastungspaket der Regierung. Das mag zwar langfristig die Inflation anfachen, weil zu viel Geld unter das Volk kommt, aber für die Konjunktur ist das natürlich eine Entlastung, weil es im Hier und Jetzt bald die Einkommen der Menschen entlasten wird.
Auch Gewerkschaften werden darauf drängen, höhere Tarifabschlüsse abzuschließen.
Ja, die Inflation ist zweistellig und deshalb haben die uns schon längere Zeit recht hoch. Die Europäische Zentralbank hat spät reagiert. Deshalb sind die Inflationserwartungen der Menschen deutlich gestiegen. Und Gewerkschaften müssen das natürlich bei ihren Lohnverhandlungen irgendwo berücksichtigen. Und deshalb fordern sie ja zum Beispiel im öffentlichen Dienst die Forderung beim Lohn eine 10 vor dem Komma. Und diese gestiegenen Inflationserwartungen drohen dann zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung zu werden. Deshalb eben jenseits von Energie und Nahrungsmittel bleibt der Preisanstieg im kommenden Jahr hartnäckig hoch.
Mitte Dezember setzt sich die Europäische Zentralbank wieder zusammen, berät über den künftigen Kurs. Was erwarten Sie?
Ja, die Inflationsrate ist ja jetzt im November deutlicher zurückgegangen, als ursprünglich von den vorab befragten Volkswirten erwartet worden war. Der Effekt fallender Preise für Benzin und für Diesel, Heizöl, das wird vermutlich auch in anderen europäischen Ländern die Inflation etwas zurückgehen lassen. Und viele in der EZB werden das schon bereits als Entwarnung sehen. Und ich glaube mehr denn je, dass die Europäische Zentralbank nicht noch einmal im Dezember ihren Leitzins um 0,75 Prozentpunkte anheben wird, sondern nur um 0,5 Prozentpunkt.
Das sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank.
Ja, vielen Dank auch von dieser Stelle aus dem Kölner Studio an Herrn Krämer. Dann schauen wir mal auf das Börsengeschehen heute. Frau Werle, wie hält sich denn der DAX heute?
Kein klarer Trend heute beim DAX. Der DAX kann sich immerhin von seinem bisherigen Tagestief erholen. Abwarten ist angesagt wegen der Inflationsdaten, die jetzt um 14 Uhr veröffentlicht werden. Ja, und dann ist da noch China. Viele hoffen, dass die chinesische Regierung sich dazu entschließen wird, die strenge Null-Covid-Strategie zu lockern. China ist ja ein wichtiger Handelspartner. Von dort kommen viele Rohstoffe und Vorprodukte für die Industrie. Die Chinesen sind aber auch wichtige Kunden. Aktuell der DAX 0,2% im Plus. Er steht jetzt bei 14.403 Punkten.
Hierzulande gibt es heute wenig Unternehmensnachrichten, aber der Ferienflieger EasyJet in Großbritannien, der hat heute Bilanzzahlen veröffentlicht. Wie fallen die denn aus und wie blickt der Ferienflieger ins kommende Jahr?
Ja, der Ferienflieger berichtet von einer hohen Nachfrage für das kommende Sommerhalbjahr. Viele Menschen wollen wieder verreisen. EasyJet will deshalb nächstes Jahr die Zahl der Sitzplätze in den Fliegern erhöhen. Wobei in den Urlaub fliegen wollen ist das eine, es sich leisten zu können, das ist das andere. Angesichts der hohen Inflation muss manch einer den Euro wirklich dreimal umdrehen. Aktien von EasyJet zum Mittag über 3% im Minus.
Wie sieht es am Rentenmarkt heute aus?
Die Umlaufrendite ist von 1,96 auf 1,89% gesunken.
Und was macht der Euro?
Die europäische Währung hat in der Nacht etwas zulegen können, bekam unter anderem Rückenwind von der Europäischen Zentralbank. Es ist ja eben angesprochen worden, es wird mit weiter steigenden Zinsen gerechnet. Der Euro aktuell bei $1,0359 und die Feinunze Gold, die wird jetzt zum Mittag mit $1,753,97 gehandelt.
Börseninformationen waren das von Claudia Werle. Vielen Dank nach Frankfurt. Wir haben es gehört, nicht nur in Deutschland, auch in der gesamten Eurozone ist die Inflation auf einem Rekordniveau. Morgen wird die Novemberzahl veröffentlicht. Im Oktober lag sie im Schnitt bei 10,7%, in vielen Ländern darunter, aber in einigen auch deutlich darüber. In Estland zum Beispiel, da steigen die Preise infolge des russischen Kriegs in der Ukraine für Lebensmittel und Energie in ungeahnte Höhen auf über 20%. Und die Löhne, die sind im EU-Vergleich niedrig. Wie Familien in Estland mit der Teuerung klarkommen, das hat Christian Blenker erfahren.
Den Spaß lässt sich die Familie von Maja Tin nicht nehmen. Wenn sie mit ihrem Mann Aaron und den drei Kindern zusammen in der Küche das Essen vorbereitet, wird viel gelacht. Gerade darf der vierjährige Theodor das Omelett zubereiten. Früher hat sich die Familie gerne auch mal etwas zum Mittagessen bestellt. Doch mittlerweile ist die Familienkasse leerer geworden, erzählt Maja.
Für ein Omelettfrühstück für die ganze Familie geht eine Packung Eier drauf. 10 Stück. Und die Preise sind gestiegen, und zwar ordentlich.
Maja arbeitet halbtags an der Uni in Tallinn. 850 Euro bekommt sie im Monat. Ihr Mann Aaron ist freier Fotograf. Besonders die Strom- und Heizkostenrechnungen fressen das Budget auf. Estlands Regierung unterstützt die Bürgerinnen und Bürger mit ein paar Cent pro Kilowattstunde, aber mehr ist nicht drin. Und trotzdem bleibt die Familie gelassen.
Jetzt gegen die eigene Regierung oder einzelne Unternehmen zu rebellieren, wäre nicht richtig. Die Probleme sind eben komplex. Aber der Auslöser für diese Energiekrise ist Russland, Putins Regime, das Energie als Waffe benutzt.
Die Rekordinflation in Estland spüren alle, aber nicht jeder schafft es, sie aus eigener Kraft zu stemmen. Besonders alleinstehende Rentnerinnen und Rentner sind von Armut bedroht. Tallinns Senioren-Selbsthilfeverein ist in diesen Tagen besonders gut besucht. Jeden Mittag füllt sich das Haus im Stadtzentrum. Auch die 80-jährige Weike ist gekommen, weil sie sich hier mit ein paar Cent ein günstiges Essen leisten kann.
Ich suche immer nach Sonderangeboten. Wenn ich den vollen Preis zahlen müsste, würde ich nicht klarkommen.
Ihrer Freundin Siri geht es ähnlich. Und doch will sie nicht klagen, sagt sie.
Ich habe Mützen und Schals an die Ukrainer geschickt. Wir in Estland wissen, wie schrecklich es dort ist. Das ist auch unser Krieg. Aber eher ertragen wir hier die Inflation als mögliche Bomben.
Eine Haltung, die viele Menschen in Estland teilen. Proteste gegen die Regierung gibt es kaum, obwohl nicht alle auf Hilfe zählen können. Rentner haben eine kleine Einmalzahlung bekommen und Familien erhalten etwas mehr Kindergeld. Alle übrigen müssen es so schaffen, sagt Signe Risalo, die zuständige Sozialministerin.
Die Esten sind widerstandsfähig, auch jetzt. Die große Mehrheit versucht, mit der Situation einfach klarzukommen. Und als Staat versuchen wir, den Menschen zu helfen.
Mehr Kindergeld, das hilft auch der Familie von Maja Tin ein bisschen. Doch echte Entlastung schaffen sie nur, wenn sie ihre Heizung im Winter runterdrehen, erzählt sie.
Man zieht sich jetzt halt einen Wollpulli und Wollsocken an. Das schaffen wir schon. Man muss empathisch bleiben. Wenn wir an das Leben der Menschen in der Ukraine denken, ist es doch nicht erwähnenswert, dass wir zu Hause 19 Grad haben.
Mit ihrem Durchhaltevermögen haben sie die härteste Phase womöglich schon geschafft. Prognosen stimmen optimistisch. Die Inflation soll sich in den nächsten Monaten verlangsamen.
Aus Estland berichtete Christian Blenker. Und zurück ins Inland nach Magdeburg, wo die größte Industrieansiedlung der letzten 30 Jahre im Entstehen ist. Der Chiphersteller Intel wird dort 2 Chipfabriken bauen, rund 17 Milliarden Euro investieren. Ein Riesenerfolg für das strukturschwache Sachsen-Anhalt. Allerdings bedeutet das auch für die Landwirte rund um Magdeburg Flächen abgeben. Sie bekommen dafür viel Geld, dennoch sind nicht alle zufrieden, wie Niklas Ottersbach berichtet.
Langweddingen, ein Vorort von Magdeburg. Landwirt Martin Lühr parkt seinen 4 Meter hohen Rüben-Vollernter in einer Lagerhalle. Der 44-Jährige baut in der Magdeburger Börde Zuckerrüben, Weizen und Raps an. Auf 800 Hektar Fläche. Doch sein Ackerland wird demnächst kleiner.
Ja, Intel spielt natürlich für uns eine große Rolle. Erstmal für die Landwirtschaft an sich. Wir sind mit über 150 Hektar betroffen. Unser Betrieb, das ist ein Teil Eigentum, aber das Größte ist eigentlich Pachtfläche, die wir dann auch verlieren.
Es ist einer der Hauptgründe, weshalb Magdeburg in Europa für Intel so attraktiv ist. Hier gibt es unverbaute Fläche en masse. Auf rund 400 Hektar baut Intel seine Chipfabriken im Magdeburger Stadtgebiet und nochmal etwa die gleiche Fläche im Umland wird bebaut werden für die Zulieferbetriebe. Dafür muss allerdings der gute Bördeboden versiegelt werden. Er gilt als einer der besten Ackerböden Deutschlands, weil er zum Beispiel besonders viel Wasser speichern kann. Damit die Bauern ihr Land auch verkaufen, bekommen sie das Fünffache des derzeitigen Hektarpreises, rund 250.000 Euro. Landwirt Martin Lühr hat bereits 5 Hektar Ackerland verkauft. Viel Geld. Glücklich ist er damit dennoch nicht.
Ich möchte aber eigentlich hier einen Generationsbetrieb weiter aufrechterhalten, auch für meine Kinder eventuell. Und dazu gehört eigentlich so viel Fläche wie möglich zu behalten, um weiter zu wirtschaften. Das ist unsere Lebensgrundlage. Und wenn ich die verkaufe, dann habe ich zwar jetzt dann Geld auf dem Konto, aber ich muss es ja auch wieder investieren innerhalb der 4 Jahre, weil es im Betriebswirtschaftlichen ist. Und wenn ich es jetzt in 4 Jahren nicht investiere, muss ich schon 50% davon an Steuern zahlen.
Der gute Bördeboden muss weichen für die Mikrochip-Fabriken von Intel. Das ist Konsens in der Landespolitik von Sachsen-Anhalt. Denn ohne Bodenversiegelung keine Mikrochip-Fabriken. Auch die Grünen begrüßen die Ansiedlung. Dennoch, sagt Olaf Meister, Grünen-Landtagsabgeordneter aus Magdeburg, müsse man die Entwicklung in der Börde genau beobachten.
Tatsächlich muss jetzt die Landesentwicklung allerdings darauf aufpassen, dass wir jetzt nicht anfangen, die Börde zwischen Magdeburg und Wanzleben, dass wir die komplett überdachen. Da wäre dann tatsächlich die Gefahr, dass man durch die verschiedenen Formen der Ansiedlung den Charakter der Börde als wichtige Region für landwirtschaftliche Produktion Stück für Stück verliert. Das darf nicht passieren.
Mikrochip-Hersteller Intel hat sich zusammen mit den lokalen Behörden für Magdeburg ein eigenes Bodenverwertungskonzept ausgedacht. Die Idee, den fruchtbaren Bördeboden abtragen, auf LKWs abtransportieren und woanders wieder als Ackerfläche nutzen. Intel-Deutschland-Chefin Christine Eisenschmied.
Das ist uns auch ein großes Anliegen, dass der Boden abgetragen wird und dass der Bauern zur Verfügung gestellt wird, wo die Bodenqualität nicht ganz so toll ist. Das heißt, wir wollen den Boden ausbringen und sicherstellen, dass er wiederverwertet wird.
Landwirt Martin Lühr bezweifelt, dass man ein so komplexes Ökosystem einfach mal verpflanzen kann. Überhaupt beginne in der Börde nun ein großer Verdrängungswettbewerb. Weil viele Bauern mit Geld dann um Ausgleichsflächen mitbieten werden und je weiter das Ackerland vom Betrieb entfernt liegt, desto aufwendiger die Bewirtschaftung der Flächen. Insofern sieht Landwirt Martin Lühr aus der Börde die Ansiedlung der Mikrochip-Fabriken von Intel mit gemischten Gefühlen.
Also auf der einen Seite möchte ich gerne den Betrieb in der Größe erhalten. Auf der anderen Seite will man natürlich der Gemeinde und überhaupt der Region hier nicht im Wege stehen, um hier was zu etablieren.
sagt ein Landwirt im Beitrag von Niklas Ottersbach. Und mehr von ihm können Sie hören heute Abend im Hintergrund um 18.40 Uhr. Da geht es dann ausführlich um Mikrochips aus Magdeburg, um Aufbruch, Wassermangel und Behördenstau. Die Schlecker-Insolvenz ist nun schon 10 Jahre her, aber Gläubiger und Betroffene, die warten zum Teil noch immer auf Geld, das, so hofft der Insolvenzverwalter, auch aus Kartellklagen kommen könnte. Eine der größten wurde Ende Oktober am Bundesgerichtshof verhandelt, die sich gegen Drogerieartikelhersteller wendete, die Schlecker damals belieferten. Heute nun kam das Urteil der Richterinnen und Richter, die nun eine erneute Prüfung verlangen. Um was es genau geht, Max Bauer.
In einem Arbeitskreis mit dem Titel Körperpflege, Wasch- und Reinigungsmittel hatten die Lieferanten von Schlecker untereinander Informationen darüber ausgetauscht, was sie mit Schlecker verhandeln wollen. Eine unzulässige Absprache, meinte das Bundeskartellamt und verhängte staatliche Bußgelder. Nach der Schlecker-Insolvenz klagte auch der Insolvenzverwalter gegen die Lieferanten. Wegen der Absprachen habe das Unternehmen Schlecker überhöhte Preise zahlen müssen und Schäden in Millionenhöhe erlitten. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hatte die Klage des Insolvenzverwalters noch abgewiesen. Schlecker hätte nicht beweisen können, dass durch die Kartellabsprachen wirklich ein Schaden entstanden sei. Der Bundesgerichtshof als oberstes deutsches Zivilgericht hat diese Entscheidung aus Frankfurt heute aufgehoben. Der BGH sagt, es gebe durchaus die Erfahrung, dass bei Kartellabsprachen die Preise hinterher höher sind als die Preise im normalen Wettbewerb. Dem habe das Frankfurter Gericht zu wenig Gewicht beigemessen. Deshalb müssten die Richter dort noch einmal genau prüfen, ob Schlecker nicht doch einen Schaden geltend machen könne. Die Schadensersatzklage gehe jetzt in eine neue Runde, so der Vorsitzende des Kartellsenats Wolfgang Kirchhoff.
Über das BGH-Urteil zum Drogeriekartell im Zusammenhang mit der Schlecker-Pleite berichtete Max Bauer. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau, in der die Pläne zur schnelleren Einbürgerung kommentiert werden, aus ökonomischer Sicht.
Wir leben in einem Land, in dem nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft bereits 2019 ein Viertel der im Gesundheitsbereich tätigen Akademiker, 24% der Mathematiker, Naturwissenschaftler und Informatiker und jeder fünfte Techniker Zuwanderer waren. Aber auch jede zweite Reinigungskraft und mehr als ein Drittel der in der Gastronomie beschäftigten ausländischer Herkunft halten unsere Wirtschaft und Gesellschaft am Laufen. Noch. Wenn die Klage über fehlende Handwerker, Ärztinnen, Kellner, Pflegerinnen und viele andere Kräfte nicht in ein unlösbares Problem münden soll, sollten wir nicht länger arrogant so tun, als müssten sie sich für den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft erst noch und besonders lange verdient machen. Zeit Online erinnert daran, dass Deutschland für qualifizierte Menschen keineswegs ein sehr beliebtes Zielland ist. Das liegt nur zum Teil an der Sprache, die anders als Englisch, Französisch oder Spanisch eben nicht auch in anderen Teilen der Welt gesprochen wird. Es liegt vielmehr auch daran, wie wir Zuwanderern entgegentreten. Wenn die Union und vor allem die FDP es ernst meinen damit, dass sie den Zuzug von Arbeitskräften erleichtern wollen, müssen sie sich aus ihren Widersprüchen befreien. Für Fachkräftezuwanderung zu werben und gleichzeitig die üblichen Ressentiments zu bedienen, wird auf Dauer nicht funktionieren. Das Handelsblatt greift die Idee der Wirtschaftsweisen auf, den Soli für Besserverdienende in der Energiekrise zu verdoppeln. Dazu heißt es in einem Gastkommentar: Statt über Steuererhöhungen zu philosophieren, ist es Zeit, das Steuer- und Abgabensystem zu modernisieren und zu fragen, worauf der Staat verzichten kann. Die Liste der Einsparungsmöglichkeiten ist lang. Beginnen wir mit dem Ausbau des Kanzleramts in Berlin für fast 800 Millionen Euro. Ähnlich sieht das die Zeitung Die Welt, die stattdessen langfristige Entlastungen verlangt. Sinnvoll wären etwa ein jährlicher automatischer und vollständiger Ausgleich der kalten Progression und höhere Freibeträge, insbesondere für Geringverdiener, Alleinerziehende oder kinderreiche Familien. Bevor SPD-Generalsekretär Klingbeil und seine Partei über höhere Abgaben für Besserverdiener sprechen, sollten sie bei fast 850.000 offenen Stellen und rund 3,2 Millionen Arbeitslosen zunächst überlegen, ob sie nicht bessere Ideen als ein Bürgergeld haben, damit sich Leistung für alle wieder lohnt.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Wer profitiert eigentlich von einer schnelleren Einbürgerung? Dazu können Sie gleich ein Interview hören mit einem Migrationsforscher in Deutschland heute, dann mit meiner Kollegin Jessica Sturmberg am Mikrofon. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.